ich muss einfach als Angehöriger versuchen, dann die Zeit, die ich habe mit meiner Mutter oder meinem Vater oder mit meiner Schwester oder was auch immer, wie die Angehörigenverhältnisse sind, dann nicht noch als Kampf auszugestalten, sondern eben irgendwas Schönes zu machen. Also ich sag, gehen Sie mit Ihrer Mutter in den Zoo, wenn es ihr Spaß gemacht hat. Oder hat sie ein Hobby gehabt? Ja, versuchen Sie ein gemeinsames Hobby, soweit es geht, mit ihr zu machen. Und nicht nur über diese negativen Themen, nicht nur über was nicht geht, was nicht funktioniert, was jetzt schon wieder falsch war und so weiter zu reden, weil es ist ja auch die letzte Zeit, die man gemeinsam miteinander verbringt. Und egal, wie schwer die Demenzerkrankung dann ist, es ist einfach die Mutter oder der Vater und es ist die letzten Jahre, die man mit diesem Angehörigen verbringen wird. Und das ist dann sehr schade, wenn die dann nur noch in Schwierigkeiten und so weiter sich erschöpfen.
Und damit hallo zu einer neuen Folge vom Fitmacher, der Podcast der Heimatkrankenkasse. Ich bin Timo Teichler und begrüße auf meinem Bildschirm Dr. Christopher Amelung von der Demenzhilfe Deutschland. Hallo.
Hallo, Herr Teichler.
Ja, aber was wollten wir nochmal sprechen? Wäre das jetzt eine Frage, die typisch für eine Demenzerkrankung wäre, oder wäre es dann doch eher, dass mir jetzt nicht mehr einfallen würde, welcher Tag ist oder wie Sie heißen oder wie ich heiße? Wie definiert sich das?
Das hängt ein bisschen davon ab, in welcher Form der Demenz sich befinden. Also wir haben ja natürlich ganz leichte Formen, dann würden Sie wahrscheinlich jetzt nicht mehr genau wissen, worum es geht, aber Sie sich noch so ein bisschen helfen, ein bisschen um den heißen Brei herumreden. Sie würden den Menschen sagen, ja, ist ein schöner Tag heute und ich fühle mich gut und worüber wollten wir noch mal reden? So, das war irgendwie bei einer leichten Form. Also da wird vor allen Dingen auch das Kurzzeitgedächtnis dann beeinträchtigt, dass ich Dinge, die kurz vorher zurücklagen, nicht mehr erinnere. Bei einer mittelschweren Form würden Sie wahrscheinlich schon nicht mehr da sitzen. Sie wären wahrscheinlich nicht mehr berufsfähig und Sie würden auch desorientiert sein. Das heißt, dann würden Sie überhaupt nicht mehr wissen, was fangen Sie mit so einem Mikrofon an oder warum haben Sie jetzt eigentlich Kopfhörer auf dem Kopf und so weiter. Bei der mittelgradigen Demenz ist dann oftmals die Orientierung zum Beispiel auch eingeschränkt, also dass die Patienten nicht mehr wissen, wo sie eigentlich sind. Und bei der schweregradigen Demenz ist dann einfach das Langzeitgedächtnis. Also Sie können sich auch an Dinge nicht mehr erinnern, die sehr lang zurückliegen, bis hin zu Patienten, die dann nur noch apathisch im Bett liegen und schlimmstenfalls auch natürlich betreut werden müssen und also wirklich schwer krank sind.
Egal wie groß der Schweregrad ist der Erkrankung, höre ich ja daraus, dass es eine extreme Herausforderung für den Alltag ist, mit Demenz zu leben, oder?
Genau, am Anfang der Erkrankung hat man sich das so vorzustellen, dass er so ein bisschen unsicher ist eigentlich. Ja, also wir kennen das vielleicht auch von uns. Wir sind in Situationen, wo wir uns nicht so ganz wohlfühlen. Wir sind irgendwo und überlegen, was stand jetzt nochmal auf dem Einkaufszettel. Ich denke mal, das trifft auch den einen oder anderen von uns. Das hat er halt dauernd. Ja, der geht einkaufen und hat einen Zettel dabei und weiß nicht mehr, wollte ich jetzt Fleisch oder wollte ich doch das Schweinefleisch oder warum wollte ich eigentlich Fleisch und so weiter. Oder er fährt los und stellt fest, warum bin ich jetzt eigentlich losgefahren? Ja, warum fährt zum Einkaufen, steigt ins Auto und denkt, was wollte ich jetzt eigentlich genau? Wollte ich jetzt zum Bäcker oder wollte ich zum Metzger? So, das sind diese ganz leichten Formen. Und das ist für den Patienten natürlich am Anfang nicht so einfach, weil er dann auch denkt, was passiert da eigentlich mit mir? Was ist eigentlich der Grund, dass das in mir vorgeht? Und bei vielen Patienten ist es so, dass sie dann das Thema Demenz erstmal beiseite schieben. Mich trifft es doch nicht, sondern das einfach auf so eine, Gedächtnisstörung kommt halt vor, schieben. Also bei den Angehörigen, das sind eigentlich diejenigen, die es dann vorher merken. Ja. Das haben wir ganz oft. Wir haben ja so ein Beratungstelefon, wo die Angehörigen dann anrufen und sagen, also ganz komisch, ich kann mir das nicht recht erklären. Mein Vater oder oft eben auch meine Mutter, immer alles in Ordnung gewesen, pünktlich bis auf die Minute und in der letzten Zeit vergisst sie dauernd Termine. Ja, dann kommt sie zu spät. Sie hat immer unser Kind vom Kindergarten abgeholt und plötzlich vergisst sie es einfach. Ich kriege einen Anruf vom Kindergarten, das Kind ist noch da und dann rufe ich die Mutter an und dann sagt sie, nee, heute doch nicht, morgen. Es geht schleichend, aber irgendwann kommt halt der Zeitpunkt, wo sowohl die Betroffenen selbst, aber vor allen Dingen auch das Umfeld merkt, da stimmt irgendwas nicht. Und das ist der Zeitpunkt, wo dann oftmals Hilfe gesucht wird und dann geht das eben entsprechend seinen Lauf.
Was ich mich ja dann auch gefragt habe, merkt denn der Demenzkranke, dass er Demenz hat oder hat er es vergessen?
Ja. Der Patient merkt das natürlich. Er merkt das, weil es eher dauernd auftritt.
Okay.
Es ist ja sozusagen sein Leben. Es ist ja nicht so, dass er irgendwann abends sein Leben reflektiert und dann vergessen hat, dass er bestimmte Situationen sich auftreten. Er weiß manchmal halt nicht, dass Demenz ist, aber er merkt schon in jedem Augenblick oder in vielen Augenblicken, in zunehmenden Anzahl von Augenblicken, dass sich in seinem Leben etwas verändert und zwar nicht zum Positiven verändert. Ich beschreibe das immer, es wird meistens getrennt, aber im Prinzip reden wir ja von einem zunehmenden Verschleißprozess, der stattfindet im Körper. Und das bezieht sich natürlich auf körperliche Leiden, somatische Leiden. Wir können nicht mehr so schnell laufen, wir können vielleicht haben Schmerzen irgendwie in den Knien und so weiter. Und sowas passiert natürlich auch im Kopf. Und das merkt der Patient. Je älter er wird, desto weniger stark ist seine Leistungsfähigkeit, natürlich auch in den Dingen, dass er neue Sachen lernen kann. Also wenn Sie zum Beispiel versuchen, mit 70 nochmal Klavier zu spielen, das Klavierspielen zu lernen, ist das theoretisch möglich. Es wird aber sehr viel schwieriger sein als mit 12 oder 13. Und das heißt, die Plastizität des Gehirns nimmt einfach im Laufe des Lebens immer weiter ab. Und bei einer Demenz ist das extrem verschnellert. Aber sie beginnt eben auch, es ist wie so eine Kurve, die immer steiler wird. Es beginnt eben auch unten und beginnt auch erst langsam. Ja, das heißt, die ersten Anzeichen sind eben oftmals, werden erst oftmals übersehen.
Es muss für den Betroffenen ja selbst auch eine ziemlich beschissene Situation sein, wenn man realisiert, ich habe das jetzt, ich habe Demenz, oder vielleicht ist aber auch der Moment, es nicht zu wissen, auch schwierig, nicht zu wissen, was in seinem Körper los ist. Ich könnte jetzt nicht einordnen, was für mich schwieriger wäre, es zu wissen oder es nicht zu wissen und sich einfach unwohl zu fühlen. Ich glaube, das ist nicht so
Ja.
einfach, ne?
Gott sei Dank können wir diese Fragen ja nur theoretisch beantworten, weil praktisch stellen sie sich nicht sozusagen, will ich es ihm jetzt, will er es wissen oder will er es nicht wissen. Tatsächlich ist der Zeitraum, wo der Patient damit hadert, oftmals geringer als der Zeitraum, wo die Angehörigen damit hadern, logischerweise. Ja, der Patient am Anfang, wie gesagt, ist das noch so eine Geschichte, die kann ich auch noch wegdrücken, die kann ich auch noch vergessen im wahrsten Sinne des Wortes, dass es einfach das gibt. Also, ach, ist ja nicht so schlimm, mir fällt es schon wieder ein. Und dann kommt die Phase, wo ich realisiere, okay, ich habe vielleicht tatsächlich Demenz. Und vielleicht im Sinne von, das war doch bei meiner Mutter auch schon so. Oftmals ist es ja eine erbliche Geschichte. Und dann fällt dem Patienten ein, okay, bei meiner Mutter hat das auch so angefangen. Und dann geht vor ihrem inneren Auge, geht dann ab, wie ist das bei meiner Mutter dann damals eigentlich weitergegangen und wie ist das vor allen Dingen im Endstadium gewesen?
Ende gegangen,
Und
ja.
wie belastend war das für meine Mutter und wie belastend war das für das Umfeld? Und da geht natürlich sofort so ein innerer Film ab, der, ich sage mal, nicht schön ist für die Patienten.
Ja.
Aber diese Phase, wo sie das so bestimmt erleben und auch so wissen und realisieren, ist relativ kurz im Vergleich zu dem, was sozusagen die gesamte Leidenszeit des Demenzpatienten ist. Und dann kommt irgendwann die Phase, wo die Patienten das eben, wir wissen es auch nicht genau, also wir können es ja immer nur versuchen, rückzuschließen aus dem, was der Patient sagt, aber wo der Patient dann weniger leidet, weil er eben viele Dinge einfach nicht mehr mitbekommt.
Ja, ich finde es wichtig, dass man ja versucht, sich so in die Lage hineinzuversetzen, auch wenn es natürlich unglaublich schwer ist. Aber vielleicht hilft das ja auch den Angehörigen, manches etwas besser zu verstehen. Denn Demenz zu haben, das ist das eine. Aber den Angehörigen, die Mama, den Papa, die Oma, den Opa dabei zu beobachten, wie die Demenz den Menschen verändert, ist ja noch mal was ganz anderes, oder? Also das macht ja dann auch was mit einem. Es fällt einem wahrscheinlich auch schwer, einfach zu akzeptieren, ne?
Manchen Angehörigen hilft es, wenn ich ihnen sage, stellen Sie sich es vor wie bei so einem Kind. Ja, die Lebensentwicklung geht eben vom Säugling über den Kleinkind, der viel lernt, bis hin zu einer Phase, die extrem produktiv ist. Also ich sage mal heutzutage wahrscheinlich zwischen 25 und 50 oder 55, 60. Dann geht es wieder zurück. Das ist Teil eines Zykluses, den wir alle durchlaufen. Und die Demenzpatienten durchlaufen diesen letzten Zyklus eben schneller und akzentuierter als andere Menschen das tun. Wenn wir alle unendlich lang leben würden, hätten wir wahrscheinlich alle irgendwann Demenz. Ja. Aber bei uns, oder hoffentlich würde man sagen, geht es bei uns so, dass diese demenziellen Abbauprozesse langsamer verlaufen als die körperlichen Abbauprozesse und wir deswegen auch am Schluss unseres Lebens noch in der Lage sind, entsprechend geistig und von unserem Gedenkvermögen produktiv zu sein. der Patient, wie der das erlebt, ist das eine. Bei dem Angehörigen, wie der das erlebt, wie Sie sagen, ist das andere. Die sind auch oftmals verzweifelt. Die sind auch oftmals versuchen, an alten Strukturen festzuhalten. Die versuchen, ihrer Mutter oder ihrem Vater, also meistens sind es leider die Töchter, die sich um ihre Mutter kümmern. Aber die versuchen, noch was zurückzuholen von der früheren Zeit. Meine Mutter war doch immer so und so. Meine Mutter hat doch immer das und das gemacht. Das ist sehr belastend, wenn man diesen Kampf versucht auszutragen, dieses Frühere wieder herzustellen. Weil der Patient kann es de facto nicht. Ja. Mhm. Der kann es nicht, der kann nicht. Das ist nicht so, dass es ein schlechter Wille ist von dem Patienten, dass er sich so verhält, wie er sich verhält, sondern es ist einfach eine Krankheit und er kann es nicht. Das muss ich irgendwann realisieren und versuchen, mit dem Patienten trotzdem ein schönes Miteinander, soweit es irgendwie möglich ist, zu führen.
Ich glaube, man will es nicht wahrhaben und deswegen versucht man es, komm, wir schaffen das wieder, wir kommen wieder auf den normalen Pfad zurück. Du bist doch gar nicht so
genau,
krank.
Ich glaube, das ist es. Ne? Genau, es ist ein Teil dieser Verdrängung, die eben stattfindet, dass man es nicht wahrhaben will. Aber das hilft einfach keinem, weil es praktisch nicht hilft. Also ich bin als Angehöriger ungeheuer beschäftigt damit, praktische Themen zu lösen, von ganz banalen Sachen. Wie kriege ich meine Mutter dazu, dass sie nicht mehr Auto fährt, zum Beispiel am Anfang? Wie kriege ich es hin, dass die Wohnung nicht vermüllt? Wie kriege ich es hin, dass sie nicht wegläuft und stundenlang gesucht werden muss? Bis hin zu Themen wie, passiert die Ernährung? Was ist mit betreutem Wohnen? Was ist mit Demenz-WG zum Beispiel, Pflegeeinrichtungen und so weiter? Das heißt, die sind sehr damit beschäftigt, praktische Themen zu lösen. Und dann ist es wichtig, dass nicht zusätzlich noch dieser emotionale Kampf obendrauf kommt, weil das die Angehörigen dann endgültig fertig macht. Also versuchen, praktische Dinge natürlich zu lösen, am besten in einem Familienverbund. Das ist die optimale Situation. Es gibt leider immer wieder auch Familienkonstellationen, die daran zerbrechen. Aber wenn das möglich ist, konstruktiv das miteinander auszuhalten, dann ist das eine tolle Sache. Und ich muss einfach als Angehöriger versuchen, dann die Zeit, die ich habe mit meiner Mutter oder meinem Vater oder mit meiner Schwester oder was auch immer, wie die Angehörigenverhältnisse sind, dann nicht noch als Kampf auszugestalten, sondern eben irgendwas Schönes zu machen. Also ich sage, gehen Sie mit Ihrer Mutter in den Zoo, wenn es ihr Spaß gemacht hat. Oder hat sie ein Hobby gehabt? Ja, versuchen Sie, ein gemeinsames Hobby, soweit es geht, mit ihr zu machen. Und nicht nur über diese negativen Themen, nicht nur über was nicht geht, was nicht funktioniert, was jetzt schon wieder falsch war und so weiter zu reden, weil es ist ja auch die letzte Zeit, die man gemeinsam miteinander verbringt. Und egal, wie schwer die Demenzerkrankung dann ist, es ist einfach die Mutter oder der Vater und es ist die letzten Jahre, die man mit diesem Angehörigen verbringen wird. Und das ist dann sehr schade, wenn die dann nur noch in Schwierigkeiten und so weiter sich erschöpfen.
Also auf der einen Seite geht es darum zu akzeptieren, dass das jetzt mit Mama, mit Papa, mit Oma oder Opa, wer auch immer dann betroffen ist, halt so ist. Das ist ein Riesenschritt. Ja. Also da schaffen wahrscheinlich die wenigsten, das so für sich emotional erstmal zu trennen, so höre ich raus. Ne?
Ja, also manche schaffen es ganz gut. Also das gibt natürlich auch welche, die es wirklich gut schaffen. Aber andere, viele versuchen es erstmal beiseite zu trennen.
Wie schaffe ich das denn am besten, mich emotional nicht an diesem Gedanken festzuhalten, das muss doch wieder normal gehen?
Ja, also wie gesagt, es hilft so ein bisschen, dieses Modell sich zu überlegen, als ich ein Kind hatte, ein kleines Kind, oder Sie haben erzählt, Sie haben ein Kindergartenkind, da werden Sie jetzt nicht dauernd damit hadern, dass das intellektuell noch nicht Nietzsche liest oder Ihnen nicht bei Ihrem Job helfen kann. Ja. Ja? Aber Sie lieben es trotzdem, gehe ich davon aus, mit Ihrem ganzen Herzen. Ja? Und das ist ein toller Zustand. Und wenn Ihr Kind älter wird, dann werden Sie irgendwann diese Zeit vermissen. Und das ein Stück weit zu retten in diese letzte Lebensphase, wo sie eben mit einem älteren Menschen, der auch wieder was Kindliches bekommt, zusammenleben, ohne dauernd damit zu hadern, wie es früher war, das hilft vielen Menschen, dieses Konstrukt aufrechtzuerhalten. Das heißt, simple Dinge machen mit der Mutter. Nicht darüber nachzudenken, dass sie früher vielleicht Vorlesungen besucht hat oder geforscht hat, sondern sich hinzusetzen und mit ihr irgendein Brettspiel machen, wenn das geht. Oder eben sich daran zu freuen, dass sie Freude an Blumen, an Schmetterlingen und so weiter hat. Es gibt eine berührende Geschichte von einem Alzheimer-Patienten, der ein großer Intellektueller war und dessen größte Lebensfreude daran war, mit seiner Haushälterin zum Metzger zu gehen und ein Stück Wurst in die Hand gesteckt zu bekommen und die dann zu essen. Da hat er sich unendlich gefreut. Und das war natürlich für die Frau und für die Kinder schwer auszuhalten, diesen großen Intellektuellen so zusammengeschrumpft zu sehen auf die wesentlichen Bedingungen des Lebens, also auf tatsächlich Nahrungsaufnahme, sauber, trocken, satt sozusagen. Aber das stört den Menschen ja nicht, offensichtlich. Der hat eine Riesenfreude, vielleicht sogar mehr Freude an dieser Fleischwurst gehabt, als er früher vielleicht an irgendeinem intellektuellen Buch hatte.
Ja.
Und wenn ich das versuche so zu sehen, dass es eben trotzdem ist, ein Mensch ist, der zu mir gehört, ein naher Angehöriger, der jetzt natürlich verändert ist und daraus Freude zu ziehen, das wäre ein Konstrukt, wo ich oftmals merke, dass es den Menschen hilft.
Ja, ist auf jeden Fall ein sehr guter praktischer Tipp. Wie sieht es denn mit Sachen aus, die man auf jeden Fall machen sollte und eben nicht machen sollte? Also ich frage mich zum Beispiel, wenn ich jetzt merke, jemand hat was vergessen, durcheinander gebracht, weise ich dann denjenigen darauf hin und sage immer, das passt nicht, oder gehe ich da einfach drüber weg? Also es sind ja auch viele Alltagsgeschichten, wo ich glaube ich selbst einfach dann unsicher bin, wie ist jetzt die Situation am besten gelöst?
Ja, also es kommt natürlich sehr auf die Phase drauf an. In der ersten Phase ist es durchaus hilfreich, den Gegenüber, also den Angehörigen, bei dem ich merke, dass da irgendwas nicht stimmt, darauf hinzuweisen. Und auch durchaus zu sagen, du hast doch den Schlüssel immer dahin gelegt. Wieso suchen wir den jetzt schon wieder danach? Leg ihn doch immer dahin. Weil in der ersten Phase die Patienten eben oftmals noch in der Lage sind, so eine Restplastizität des Gehirns aufrechtzuerhalten und durchaus auch noch bestimmte Mechanismen wieder einzuüben. Und das deren Alltag natürlich auch ungeheuer erleichtert. Oder eben darauf hinzuweisen, mach doch mal einen Einkaufszettel. Wenn du immer im Laden stehst und vergisst, schreib doch einfach auf. Das geht in der ersten Phase, geht das gut. Was ein bisschen ein Problem ist, dass gerade in der ersten Phase bei den Patienten selbst dann so ein Widerwillen gegen eine Bevormundung da ist. Das heißt, die sind dann noch eigentlich der Meinung, ich kann das alles gut. Eindrücklich ist mir jetzt auch die Erzählung von einer Tochter, die über ihren Vater erzählt, dass der schon immer ein schneller Autofahrer war und auch noch mit einer beginnenden Demenz sich das nicht hat nehmen lassen. Und jeden Hinweis darauf, dass er doch bitte vielleicht jetzt nicht mehr oder gerade jetzt nicht mit 70 durch die Spielstraße donnern sollte, mit einem Wutanfall beantwortet hat. Das heißt, also da muss man auch, das werden auch viele Angehörige, die vielleicht zuhören, sich erinnern, dass das bei Demenzpatienten so ist. Oftmals ist auch so eine Überemotionalität dann auch da, gerade in der beginnenden Phase oder in der mittleren Phase, wo die Menschen merken, da ist irgendetwas, aber es noch nicht akzeptieren und dann jeglicher Einflussnahme von außen eben widerwillig gegenüberstehen.
Abblocken.
So, und abblocken, genau. Aber trotzdem im Rahmen der Möglichkeiten in der ersten Phase durchaus möglich. In der weiteren Phase führt es nach meiner Erfahrung nur zu unnötigen Konflikten. Also wenn jemand mittelgradig Demenz hat, macht es keinen Sinn, mit dem Patienten über den Zustand der Wohnung zu diskutieren, sondern es macht nur Sinn, mit dem Patienten Hilfestellungen zu geben, den Zustand der Wohnung einigermaßen ordentlich zu halten. Das heißt, keep it simple. Also für den Patienten versuchen, es möglichst leicht zu machen. Dann macht es keinen Sinn, theoretische Hilfevorschläge oder Anleitungen oder Vorwürfe, was sowieso nie gut ist, Vorwürfe zu machen.
Okay, also nicht sagen, du hast das wieder falsch gemacht.
Genau, das würde ich sowieso nicht. Das würde ich auch nicht in der ersten Phase machen, sondern eher so, hast du nicht vielleicht oder merkst du nicht oder so. Eher also, keine Vorwürfe machen.
Aber schon darauf ansprechen und sagen,
genau,
ja. Das können wir auch anders lösen. Und, ja.
Wir haben ja so eine Art App entwickelt und haben da gemerkt, dass die Patienten doch in der ersten Phase auch so eine gewisse Plastizität haben noch. Das heißt, die können Dinge dazulernen, sie verbessern sich auch zum Beispiel, betrifft das jetzt so simple Sachen wie Memory spielen, dann merken wir dann schon noch in den ersten Phasen der Entwicklung die besser zur Besserung. Das heißt, am Anfang hilft es durchaus, Dinge auch anzusprechen, aber eben ohne Vorwurf.
Man muss natürlich aber auch selbst unglaublich viel Kraft und Energie haben, um das immer im Alltag zu schaffen. Ne? Also ich kenne das auch aus einem Familienzusammenhang, dass dann immer die gleichen Gespräche geführt werden, man immer wieder monothematisch immer wieder das Gleiche hat und sich selbst aber immer wieder erinnern muss, okay, für den oder diejenige ist es jetzt wieder so gesehen eine neue Information, ich muss sie jetzt genauso rüberbringen, als wäre es das erste Mal, als ich es sagen würde. Und das frisst natürlich auch viel Energie auf bei einem selbst. Ne? Man muss sich jedes Mal wieder neu aufraffen.
Ja, also der Umgang mit Demenzpatienten, und das will ich auch gar nicht bagatellisieren, das ist eine schwierige, auf mehreren Ebenen eben schwierige Sache. Sie haben ja schon gesagt, das ist emotional schwierig. Natürlich die Mutter, den Vater irgendwie so zu erleben, bringt schon viele an ihre Grenzen. Dann ist das im familiären Kontext schwierig. Das heißt, ich habe andere, meine Schwestern, meine Brüder, wo dann Konflikte ausgefochten werden oder fragen plötzlich, wer kümmert sich denn jetzt eigentlich um die Mama, um den Papa? Ist es automatisch der, der am Ort wohnt? Klassische Konstellation, Eltern leben in Freiburg, Tochter lebt auch in Freiburg, zweite Tochter lebt in Hamburg. Ja, und da kann man sich schon vorstellen, welche Konflikte dann da auftreten. Die eine ist voll berufstätig, die andere hat kleine Kinder und so. Das bricht dann plötzlich alles hoch. Dann werden auch oftmals leider, aber wahrscheinlich auch unausweichlich, alte Themen anhand dieser Erkrankungen der Eltern werden dann ausgefochten. Da könnte man jetzt ein eigenes Fass mit aufmachen. Ja. Also da muss man wirklich sehr genau schauen, wie kriegen wir das hin? Das ist für alle belastend. Und das dritte Thema sind dann die praktischen Fragestellungen, die ja auch noch kommen. Also die emotionalen mit dem Patienten, die emotionalen untereinander im Umfeld und im Vordergrund natürlich die praktischen Fragen. Ja, eben, was kann meine Mutter noch? Was ist klassische Konstellation ist, der Vater ist gestorben, die Mutter kriegt 1,5 Jahre später eine Demenz. Ja, der Vater hat alles gemanagt, alles geregelt. Es war eh schon schwierig und interessanterweise oftmals in Anschluss an so ein Ereignis tritt dann eine Demenz auf, dann bricht alles zusammen. Ja, dann ist sozusagen das Konstrukt, was aufrechterhalten wurde bisher, bricht total zusammen und es muss ganz schnell irgendwas passieren. Das heißt, da kommen dann auf die Angehörigen, wenn es überhaupt welche gibt, das kommt ja auch noch dazu, kommen dann ganz viele Fragen in ganz schnellem Takt zu. Und das ist schon sehr, sehr belastend in dieser Dreierkonstellation mit den emotionalen Faktoren. Also ganz gar nicht zu reden von finanziellen Themen, die auch oftmals, also wenn man dann sagt, kann ihre Mutter ins Pflegeheim, dann kommen natürlich sofort die Fragen, in welches Pflegeheim, wie teuer ist das, wer bezahlt das, gibt es irgendwas, sowas wie ein Erbe, auf das man zurückgreifen kann und so weiter.
Sie haben es jetzt gerade schon angesprochen, man kommt irgendwann an den Punkt, wo man sich fragt, okay, geht es noch zu Hause mit der Pflege oder ist dann doch ein Pflegeheim besser? Ja, das ist natürlich auch vom Gefühl her wahrscheinlich auch schwierig, weil immer so ein bisschen schlechtes Gewissen mit einhergeht oder der oder die Betroffene auch selbst vielleicht gar nicht mehr einordnen kann, warum werde ich jetzt hier abgeschoben? Wie beschreiben oder wie erleben Sie diese Situation, wo es dann auf dem Scheideweg ist, ob es jetzt eben zu Hause weitergeht oder doch ins Pflegeheim?
Also für den Patienten selbst ist es, glaube ich, gar nicht mal das große Thema. Für den Angehörigen ist das ein ganz, ganz, ganz schwieriges Thema. Da kommen auch wieder, wie Sie sagen, da kommen auch Schuldgefühle dann. Gebe ich meiner Mutter, meinem Vater nicht genug von dem zurück, was ich sozusagen früher bekommen habe? Was ist meine Aufgabe als Tochter? Was ist meine Aufgabe als Sohn, als Enkel, der ja auch oftmals in einer anderen Lebensphase steckt, wo er auf anderen Feldern gebraucht wird? Das ist eine sehr, sehr schwierige Situation. Und zusätzlich habe ich Zeit, das Richtige, die 100-prozentige Pflegeeinrichtung auszusuchen. Gibt es die überhaupt in dem Umfeld? Ist es eher bei mir in der Nähe oder ist es in dem alten Umfeld? Das sind alles so Fragen, die da auftauchen. Die Erfahrung, die ich nur jetzt aus diesen vielen, vielen Gesprächen habe, die wir machen, ist, es hilft nichts, es nicht zu tun. Das wird nur schlimmer. Also ich sag mal, das Einzige, was ich vielleicht ein Stück weit aufschieben kann, ist mein Schuldgefühl. Aber das alles andere wird nur schlimmer. Das heißt, wenn ich merke, es geht zu Hause nicht mehr, dann ist es wichtig, diesen Schritt zu machen.
Woran merke ich denn, wann es nicht mehr geht? Wenn man sich einschließt, wenn der Herd immer an ist oder was sind so Indikatoren, wo Sie sagen?
Da können Sie jetzt wirklich 100 Situationen bedenken, wo das sozusagen, aber Sie werden es merken.
Okay.
Ja, Sie werden, also als Angehöriger, wenn Sie einigermaßen nah dran sind, natürlich vorausgesetzt, aber sonst wird es jemand anderes merken. Merken Sie, es gibt zu viele von diesen kleinen Katastrophen. Mhm. Das ist gar nicht mal, das Haus brennt ab oder so, sondern es gibt zu viele von den kleinen Katastrophen, die im Alltag eben auftreten, wo Sie merken, das Konstrukt Demenzpatient bleibt zu Hause mit Betreuung vielleicht, funktioniert nicht mehr, sondern es braucht sowas wie eine 24-Stunden-Betreuung. Und dann sollte die Lösung auch schon parat sein. weil das braucht eine gewisse Zeit, eine entsprechende Einrichtung zu finden. Es braucht eine gewisse Zeit, bis dort ein Platz ist. Und dann sollte die Lösung auch schon vorgedacht in dem Sinne, wie ich es vorher angesprochen habe, sein. Und machen Sie sich als Angehöriger nicht zu viel Gedanken darüber, wie das für den Patienten selber ist, weil die Erfahrung, die wir in fast allen Fällen machen, ist, es wird auf jeden Fall eine blöde Situation am Anfang geben, aber es wird mit genauso großer Sicherheit wird sich der Patient an sein neues Umfeld gewöhnen. Das ist ja eben der Vorteil, wenn man das so sagen will, von der Demenzerkrankung. Auch der Patient weiß nach kurzer Zeit nicht mehr, bewusst zumindest, weiß er nicht mehr, wie es früher war.
Ja, ich
Na,
weiß es.
sondern
Ich weiß es als Angehöriger und das macht es für
als
mich dann,
Angehöriger.
ne? Ja.
Ja gut, aber es kann, für Sie macht es natürlich auf der anderen Seite auch leichter. Wenn Sie wissen, der Patient ist da gut, meine Mutter ist da gut aufgehoben, das ist eine Einrichtung, wo ich hinkomme und trotzdem, ich kann meine Mutter ja trotzdem abholen, ich kann mit ihr Sachen Zeit verbringen und so weiter. Aber ich weiß, sie da in guten Händen und diese Einrichtung gibt es tatsächlich. Und ich erlebe, wenn ich hinkomme, meine Mutter sitzt mit anderen Patienten am Tisch und sie spielen was zusammen oder essen oder wie auch immer. Und es gibt eben nicht mehr diese hunderte von kleinen Katastrophen jeden Tag, dann ist das ja auch entlastend.
Das stimmt, das
Also das
stimmt.
ist wirklich, also wegen der Patienten muss man sich keine Sorgen machen. Das wird auf jeden Fall dramatisch werden am Anfang, aber nach relativ kurzer Zeit wird eben die Eingewöhnung vonstatten gegangen sein, wenn die Einrichtung gut ist und auch eben für Demenzpatienten geeignet. Und für die Angehörigen wird auch, wenn sie sehen, es funktioniert, meine Mutter, mein Vater ist in guten Händen dort, wird natürlich auch, oder das ist die Erfahrung, die wir machen, ist das schlechte Gewissen dann eben auch vorbei, geht weg.
Und wie sieht's aus, wenn man sich für einen anderen Weg beispielsweise entscheidet oder es noch lange hinauszögern will, man aber trotzdem irgendwie Unterstützung braucht, denjenigen aber nicht aus seiner Wohnung, seinem Haus ja rausholen möchte? Welchen Anspruch auf Pflegeleistung, Unterstützung, ja, gibt es, wenn man sich um demenzkranke Menschen, kümmert?
Also da müssen Sie das werden Sie auf jeden Fall machen. Also egal in welcher Situation, ob es nun zu Hause oder im Pflegeheim und so weiter, werden Sie immer den Patienten entsprechend diagnostizieren lassen und Sie werden ihn auch entsprechend einstufen lassen in eine entsprechende Pflegeklasse. Und da gibt es finanzielle Unterstützungsleistungen. Bei 2/3 der Patienten werden ja zu Hause versorgt, nach wie vor. Das ist natürlich abhängig vom Schweregrad, aber 2/3 der tatsächlich diagnostizierten Demenzpatienten werden nach wie vor von Angehörigen oder Pflegekräften zu Hause versorgt. Da gibt es unterschiedliche Modelle. Das ist sehr individuell vom Einzelfall abhängig. Also da gibt es ganz tolle Beschreibungen, wirklich funktionierende Systeme, wo diese Phasen gemeinsam in einer guten Art und Weise miteinander durchgemacht werden. Und es gibt auch Beschreibungen von katastrophalen Zuständen, Pflegekräften, die dauernd wechseln, die es nicht aushalten, die nicht ausgebildet sind, mit Demenzpatienten umzugehen. Da muss auch jeder für sich und eventuell dann mit Hilfe von entsprechend geschulten Personen für sich den eigenen Weg versuchen zu finden. Da kann man einfach keine generelle Empfehlung geben. Das ist wahnsinnig schwierig. Nur es ist immer gut, wenn das möglich ist. Also wir reden ja hier von Menschen, die in der Lage sind, ihre Situation zu reflektieren in der Regel. Wenn das möglich ist, ist es gut, proaktiv zu denken. Das heißt wirklich auch die nächste Stufe schon mitzudenken, weil die Entwicklung einfach manchmal sehr schnell ist. Aber ich sage mal, finanziell und vom System her ist der Demenzpatient inzwischen, das war früher auch anders, ist der Demenzpatient inzwischen auch relativ gut abgedeckt. Ich kann irgendwo hingehen, ich kann mich einstufen lassen, ich krieg Geld. Es gibt Menschen, die Deutsche Alzheimer Gesellschaft zum Beispiel, die darauf spezialisiert ist, auch Patienten weiter zu helfen oder Angehörigen weiterzuhelfen. Es gibt inzwischen Ärzte, die darauf spezialisiert sind. Also da vom System her, glaube ich, ist es in Deutschland gut geregelt.
Wichtig ist es da ja auch eine Anlaufstelle zu haben, wo man sich hinwenden kann, wenn man Fragen hat. Und ich glaube, Angehörige haben sehr, sehr viele Fragen, wie wir ja auch schon in dieser Folge festgestellt haben. Und da kann die Heimatkrankenkasse helfen. Sie bietet eine Pflegeberatung an und informiert über Pflegeangebote, die, wie Sie ja sagen, auch nicht immer einfach zu finden sind. Es wird einem gesagt, was man überhaupt für Möglichkeiten hat. Das finde ich ja manchmal auch schon ja schwierig zu überblicken. Was kann ich überhaupt alles in Anspruch nehmen? Also es geht da vom Pflegedienst über eine betreute Wohneinheit, über Alltagshilfen, die man bekommen kann, bis hin zum Umbau der Wohnung. Auch das kann ja bei Pflege zu Hause durchaus ein Thema werden. Und das ist wiederum ein ganz toller Punkt, wie ich finde, wer eben zu Hause seinen Angehörigen betreut oder ehrenamtliches Pflegepersonal ist, der kann auch einen Online-Pflegekurs besuchen. Dabei geht es darum, sich Tipps zu holen und ja einfach gestärkt zu werden bei der Pflege zu Hause. Das kann ja auch sehr, sehr, sehr hilfreich sein. Für Versicherte der Heimatkrankenkasse ist dieses Kursangebot kostenlos. Link dazu findet ihr in der Beschreibung zu dieser Folge. Und das habe ich jetzt noch vergessen, finde ich aber auch immer ganz wichtig. Sie helfen einem auch bei der Pflegeberatung, ja, mit dem Papierkram fertig zu werden. Das ist ja auch etwas, was auch nicht ganz so einfach ist. Aber lassen Sie uns noch, das ist jetzt alles so die Hilfestellung, was man beantragen kann, so viel Papierkram. Aber lassen Sie uns noch einmal über Gefühle reden. Was mache ich mit Gefühlen? Ich möchte meiner Mama, ich möchte meinem Papa viel mehr helfen. Ich fühle mich schuldig, ich habe nicht genug Zeit, ich schiebe sie ab. Das ist etwas, ja, was man nicht einfach mit einem Formblatt 1 oder einem Stempel oder einer finanziellen Hilfe irgendwie wettmachen kann.
Ja. Mit anderen sprechen. Und wenn Sie merken, Sie sind wirklich am Ende, Sie sind am Rand, holen Sie sich professionelle Hilfe. Das ist eine existenzielle Situation, ein naher Angehöriger, der Demenz bekommt. Ja, es ist nichts, was, mein Angehöriger hat sich jetzt einen Arm gebrochen, Oberarm gebrochen, das dauert auch 3 Monate, aber das, dann weiß ich auch, hinterher ist es vorbei. So schnell geht's nicht. Und lassen Sie als Angehörige auch Ihre negativen Gedanken zu. Das ist wirklich ganz wichtig. Also wir hatten ein Gespräch am Telefon von einer Frau, die gesagt hat, um Gottes Willen, Demenz kann mehrere Jahre dauern. Oh, das ist aber schlimm, was ich jetzt gesagt habe. Und er hat gesagt, nein, das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Das ist natürlich ihr Gefühl der Überlastung, ja, dass sie denken, um Gottes Willen, jetzt muss ich mehrere Jahre sozusagen das aushalten. Aber es macht überhaupt keinen Sinn, solche Gedanken runterzuschlucken und dann hinterher, wenn der Angehörige dann vielleicht verstorben ist nach mehreren Jahren, dann selbst krank zu werden.
Aber rede ich denn mit meinem kranken Angehörigen darüber, dass es mir schlecht geht?
Nein. Also da wird ihn überfordern. Das wird ihn überfordern. Das wird ihn im Zweifelsfall auch schon in der ersten Phase überfordern. Deswegen sage ich, Ihr Umfeld, da gehe ich mal davon aus, also wirklich die klassische Situation ist ja, die Tochter von dem Demenzpatienten oder der Demenzpatientin ist Mitte 60, ja, vielleicht Ende 50 oder Mitte 50. Und die hat jetzt sozusagen eine neue Situation und hat aber ein Umfeld, wo sie auch sonst Themen mit bespricht. Und mit diesem Umfeld sollte sie über ihre Gefühle, über ihre Überlastung und so weiter dann sprechen. Ja, nicht mit dem Demenzpatienten.
Ja.
Weil dann sonst, ansonsten, er kann, wie gesagt, er kann es ja nicht ändern.
Ja.
Es ist dann reine Entlastung von der einen Seite auf die andere Seite. Mit dem kann der Patient nichts anfangen, er kann es nicht ändern. Und dann ist es sinnvoller, das in einem anderen Umfeld auszudrücken.
Lassen Sie uns nochmal ganz gezielt über Empfehlungen im Umgang mit demenzkranken Menschen sprechen. Also was sind so, ich sag mal, 2, 3 wirkliche Empfehlungen, wo Sie sagen, so läuft's?
Die erste Empfehlung, die ich immer, und das wird leider oftmals vergessen, ist somatische Abklärung. Also ich bin mal am Anfang der ganzen Entwicklung. Wenn irgendwas auftritt bei einem Angehörigen oder bei einem selbst, wo Sie denken, komisch, da kann irgendwas nicht stimmen, gehen Sie zu Ihrem Hausarzt oder zu einem Arzt, mit dem Sie ein gutes Verhältnis haben und lassen Sie es erstmal somatisch abklären. Weil Demenz ist nach wie vor, ich sag mal, wenn wir nicht in die High-End-Medizin reingehen, auch sowas wie eine Ausschlussdiagnose. Das heißt, ich muss erstmal schauen, gibt es da nicht vielleicht sowas wie einen Hirntumor wie ein kleiner Schlaganfall, wie sonstige somatische Erkrankungen, die dann eine Rolle spielen könnten. Das ist ganz wichtig. Gerade wenn die Patienten vielleicht noch nicht über 80 sind, sondern jünger sind, also ich sage mal 65, Ende 60, sowas tritt dann auf. Aber durchaus auch bei den älteren Patienten. Also erste Hinweis, bitte somatisch alles abklären. Der zweite Hinweis, den ich immer gebe, ist, setzen Sie sich im Umfeld zusammen, frühzeitig. Also nicht erst, wenn konkrete Entscheidungen anstehen, sondern wenn die ersten Symptome auftreten und besprechen Sie, was kann passieren. Also eine prospektive Überlegung machen, was könnte passieren und wie sind wir darauf vorbereitet? Praktisch vorbereitet, aber auch emotional die Fragen proaktiv ansprechen. Wer kann sich kümmern? Mit welchem Zeitbudget? Wer kann öfter jetzt mal vielleicht hinfahren und nach der Mutter, nach dem Vater schauen? Was gibt's im Umfeld der Eltern für Freunde, Bekannte, Hilfskonstruktionen, auf die zurückgegriffen werden können? Was gibt's für Pläne bezüglich eines Heimes vielleicht, einer Pflegeeinrichtung, einer Senioreneinrichtung? Vielleicht sowieso schon, was jetzt beschleunigt werden könnte. Also gemeinsam sich hinsetzen und klären, das ist ganz wichtig und nicht erst, wenn es zu spät ist. Man kann bei Demenz sehr schlecht voraussagen, wie schnell sich es entwickeln wird, aber man kann schon voraussagen, wenn die Patienten alt genug werden, was für Phasen werden denn eigentlich eintreten. Insofern kann ich auch voraussagen, in der nächsten Phase werden wir die und die Hilfe brauchen und mich darauf vorbereiten. Und der dritte Ratschlag, der mir wirklich am Herzen liegt, ist, verbringen Sie Quality Time mit Ihrem Angehörigen, mit Ihrem demenzkranken Angehörigen. Also das sind keine Aliens. Die haben auch Gefühle nach wie vor, die haben auch Freude, vielleicht an banalen Dingen, aber eben auch empfinden Freude. Die sind auch zuträglich für Umarmungen, für körperlichen Kontakt. Diese Sachen nicht zu vergessen bei all dieser Schwierigkeit, die es eben natürlich gibt im Alltag und eben nicht sich damit erschöpfen, Vorwürfe zu machen, versuchen 100% alles so wie früher wieder hinzukriegen, das erscheint mir ganz, ganz wichtig.
Mhm. Ja. Haben Sie noch so ein, ich weiß nicht, ob es sowas gibt, aber gibt es einen Gedanken oder eine Weise im Umgang mit sich selbst oder mit dem Erkrankten, was man anwenden kann oder sollte, wenn man selbst als Angehöriger jetzt gerade so ein Tief hat, wieder ganz blöde und negative Gedanken, gibt es etwas, was einen schnell aus diesem Tief wieder rausholt?
Und das ist natürlich
ja, das,
für jeden sehr individuell.
Ja, ich fand ja ihren Gedanken mit von wegen, ich erwarte jetzt von meiner kleinen Tochter ja auch nicht, dass sie irgendwie ein Buch liest oder ja. So. Also diese Akzeptanz zu finden, da hatte ich jetzt überlegt, ob es das vielleicht ist, selbst mit sich im Reinen da zu sein. Aber das war jetzt eine Interpretation von mir. Hätte sein können, dass Sie sagen, am besten hilft immer, weiß ich nicht, XYZ.
Also die, was viele erzählen, was wirklich, was wenn es ihnen gelingt, in dem Demenzpatienten zu sehen, wie witzig die oftmals noch sind und wie liebevoll die eigentlich noch sind in ihrer ganzen Tragik. Also das ist ja wirklich eine letztendlich doch auch tragische Situation, weil viele der Menschen, die Demenz bekommen, sind eben auch geprägt durch ihr kognitives Verständnis, also wie sie denken und wie sie sich ausdrücken können. Und wenn das wegfällt, bleibt trotzdem was übrig. Also das fand ich sehr berührend, wenn die Angehörigen das beschreiben, wie ihre Mutter doch eigentlich witzig ist. Oder wie sie, es gibt Patienten, die schnurren wie eine Katze, wenn man sie über den Kopf streichelt, wo die merken, da ist sowas wie eine körperliche Nähe möglich, das herzustellen, was vielleicht früher nie möglich war. Und wenn das gelingt, sozusagen eine andere Ebene der Beziehung aufzubauen mit dem Patienten, losgelöst von dem, was früher war. Also wenn sie irgendwann mal ihr Sohn oder ihre Tochter 27 ist oder 18 ist, dann wird die auch nicht mehr sich freuen, wenn sie ihr dauernd über den Kopf streicheln, ja. Was vielleicht ihr Kind jetzt gerne hat. Ja. Und so umgekehrt ist es eben auch wieder wie mit dem Demenzpatienten, wo sie dann vielleicht Dinge herausholen können, die es früher nicht gab, aber die jetzt plötzlich eine andere Facette doch nochmal des Menschen hervorrufen. Und die Beschreibungen dieser Situation, ich habe es ja, wie gesagt, selbst als Patient, Angehöriger, Verhängnis noch nicht erlebt, aber ich habe es als Professioneller betrachtet, ist es, wenn die das beschreiben, das ist wirklich ganz toll. Das ist, da kommt nochmal so eine andere Facette eben von dieser Krankheit raus. Und wenn das gelingt, dass ich das sehen kann, dann ist das, glaube ich, eine sehr gute Sache.
Ja, das fand ich jetzt schön zum Schluss. Wer noch mehr Fragen hat, der kann auch sehr gerne auf die Internetseite der Demenzhilfe Deutschland klicken. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung zu dieser Folge. Ja, Dr. Christopher Amelung, dann bedanke ich mich für Ihre Zeit und dass wir das geklärt haben. Und ich hoffe, dass wir vielen Angehörigen ja ein bisschen Mut machen konnten, beziehungsweise ein paar Tipps und Hilfestellungen mit an die Hand geben konnten.
Würde mich sehr freuen, ja.